Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Ach, bei mir ist eigentlich alles im grünen Bereich, sag ich mal.
Und bei ist dir? Doch schön. Naja, bei mir kommt's langsam, so, also die Nadel zuckt langsam wieder in den grünen Bereich. Ich bin ja gerade kürzlich 50 geworden und ich habe mich so verrückt gemacht, was ich denn jetzt an meinem Geburtstag mache, dass ich dann kurzerhand mit 40 Fieber im
und
Bett
dann
lag.
Dann lagst du flach, ja, so schade. Ich hätte mir so leid getan.
Ärger sparen. Ehrlich gesagt, es hat eine ganze Menge Druck rausgenommen, aber hätte ich das früher gewusst. Ja, genau, weil da war es egal. Es war einfach wirklich nur noch egal, was du da an deinem Geburtstag machst, oder nicht?
Ach man.
Naja, egal. Also es war eine, für alle, die auch so ein bisschen Hüsterchen haben und so, es geht um, auch bei Erwachsenen, atypische Lungenentzündung. Also im Zweifelsfall, ich war auch nach einer Woche Fieber erst beim Arzt, einfach mal abhören lassen. Das kann extrem helfen, dann schnell zu genesen, wenn man auf einmal ein Antibiotikum bekommt. Aber zum Glück reden wir ja nicht über so eine Art von Viren, sondern wenn, dann schon über digitale. Aber das ist heute auch gar nicht wirklich unser
die
Thema.
Die können auch fiese Auswirkungen haben.
Ja, hör auf.
Auch nicht unser Thema, sondern wir sprechen über Politik.
Ja, was bleibt uns denn auch anderes übrig? Denn die nächste Bundestagswahl steht ja quasi direktamente ins Haus. Und was sollen wir sagen? Also ich meine, wir sagen es ja schon sehr lange gerade. Der Eco sagt es auch sehr lange und sehr laut. Digitalpolitik ist durchaus ein Thema und man sollte da vielleicht auch mal ein bisschen Augenmerk und Zeit rein investieren, damit wir endlich mal vorankommen.
Ja, absolut. Also wir merken es ja alle, der Wahlkampf ist langsam schon wieder in vollem Gange. Die Wahlplakate hängen, Parteien machen Wahlkampf auf allen Kanälen, natürlich auch digital. Mhm. Bald gibt es auch den Wahlomat online, das auch nochmal als Hinweis für alle noch Unentschlossenen. Ab dem 6. Februar soll der online sein.
Ja, und da melden sich natürlich dann auch viele Verbände, NGOs und Interessengruppen aller Art zu Wort und sagen, Leute, passt mal auf, in unserem Themenbereich wäre das hier für die Zukunft extrem wichtig. Das sind unsere Erwartungen an die kommende Bundesregierung. Naja, und wir haben uns mal umgehört, welche Visionen es im Bereich der Digitalpolitik denn gibt und was es braucht, um den Digitalstandort Deutschland endlich wettbewerbsfähig und fit für die Zukunft zu machen. Aber bevor wir da so richtig tief einsteigen, gibt es natürlich auch in dieser Folge erstmal Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, wir haben es schon gesagt, in ganz Deutschland sind der Wahlkampf und die anstehende Bundestagswahl spürbar und auch wir als Verband haben unsere internetpolitische Agenda für die anstehende Wahl veröffentlicht. Das sind sozusagen die Kernforderungen der Internetwirtschaft für die nächste Legislaturperiode, die Punkte, wo wir sagen, das muss die Bundesregierung auf jeden Fall schnell angehen. Und ja, der Verband schätzt die politischen Strukturen und Rahmenbedingungen für Digitalisierung in Deutschland aktuell als mangelhaft ein. Viele digitalpolitische Dauerbaustellen konnten auch in dieser Legislatur nicht beseitigt werden. Und deswegen sagen wir, was jetzt ganz wichtig ist, dass Deutschland endlich eine Digitalstrategie und eine ressortübergreifende Koordinierung durch ein Digitalministerium erhält, mit zentralen Kompetenzen und einem eigenen Budget vor allem, um eben die Wertschöpfungspotenziale der Digitalisierung in Deutschland endlich zu heben. Und so ein Digitalministerium soll quasi die zentrale Steuerungseinheit sein. Mit verbindlichen Vorgaben soll es die Digitalisierung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft vorantreiben und dazu muss es die fachlichen Kompetenzen zur Steuerung von Netzen, Diensten und Projekten in einem Haus bündeln und auch die Umsetzung der digitalen Transformation in Deutschland ressortübergreifend vorantreiben. Das ist so eine unserer Hauptforderungen. So ein Digitalministerium soll eben einerseits sicherstellen, dass zentrale regulatorische Vorgaben einheitlich umgesetzt und begleitet werden, um so Verzögerungen und auch Widersprüche, die wir in der Vergangenheit in der Digitalgesetzgebung hatten, zu vermeiden. Andererseits muss es aber auch imstande sein, maßgebliche Aspekte der Digitalisierung zentral zu regeln, um so eben eine einheitliche Regulierung sicherzustellen, die sich eben nicht in spezifischen Interessen einzelner Ressorts verliert. Ja, das ist so eine unserer 10 Forderungen. Weitere Forderungen betreffen den Bereich Cybersicherheit, KI-Regulierung, digitale Infrastrukturen. Aber ja, das wollen wir jetzt hier nicht alles aufzählen. Die Agenda verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann alle 10 Forderungen in Ruhe durchlesen.
Ja, EPA, EPA, ole, ole. Letzte Woche Mittwoch ist die elektronische Patientenakte, die EPA, an den Start gegangen. Das haben wir zum Anlass genommen, um in der Bevölkerung mal nachzuhorchen, wie gut sich die Menschen hinsichtlich dieser Anwendung informiert fühlen. Weil wir haben ja alle gehört, die kommt irgendwie, was sie jetzt genau kann und wie gucke ich da rein und wer guckt da noch rein. Naja, also laut einer aktuellen bevölkerungsrepräsentativen Survey-Umfrage im Auftrag vom ECO fühlen sich rund 65% der Deutschen schlecht informiert. ECO sieht in der EPA große Potenziale für bessere Patientenversorgung und effizientere Abläufe im Gesundheitssystem, erkennt aber auch Handlungsbedarf bei Behörden und Gesundheitseinrichtungen, um Vertrauen in digitale Gesundheitsdienste zu stärken und Fragen zu adressieren. Stichwörter hier sind Aufbau von Vertrauen durch technische Maßnahmen sowie klare, transparente Kommunikation. Professor Dr. Norbert Pohlmann, ECO-Vorstand für IT-Sicherheit, sagt, dass die EPA ein positives Beispiel dafür sei, wie Technologien effizient und sinnvolle Synergien mit Mehrwert schaffen können. Sie würde aber nur dann erfolgreich sein, wenn sie nicht nur effizient, sondern auch sicher und vertrauenswürdig wäre. Sicherheit und Funktionalität müssten oberste Priorität sein. Das Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie, SIT, deckte Ende 2024 noch Schwachstellen auf. Gleichzeitig verzögert organisatorische Mängel auf Behördenseite die Umsetzung. Professor Pohlmann betont in dem Zusammenhang die Relevanz von klaren Prozessen und einer transparenten Kommunikation. Ausreichende Sicherheitsstandards spielen auch in Praxen und Einrichtungen hier eine Schlüsselrolle, denn ein zentraler Aspekt für die vertrauensvolle Nutzung der EPA ist der Schutz persönlicher Daten. Laut 61% der Befragten sind Sicherheit und Schutz persönlicher Daten wichtig, gefolgt von den Faktoren Selbstverwaltung und Datensicherheit, das sind 44,9%, sowie eine einfache Bedienbarkeit, immer noch 36,7%. Die Pilotphase sei laut Pohlmann nun entscheidend, um Sicherheitslücken frühzeitig zu schließen. Eine Möglichkeit zur Verbesserung der Datensicherheit ist der Einsatz moderner Technologien wie dem Confidential Computing. Dem der ECO angegliederte Verband Eurocloud hat dazu ein White Paper veröffentlicht, welches wir gerne hier auch nochmal in die Shownotes packen. Und falls euch das Thema Gesundheitswesen interessiert, haben wir auch was in petto. Eine Folge zur Digitalisierung genau in diesem Sektor, in der wir unter anderem mit Dr. Florian Hartke von der Gematik gesprochen haben. Die Folge ist auch in den Shownotes verlinkt, könnt ihr also da gerne auch nochmal reinhören. Ich bin gespannt, ob die EPA sich durchsetzt. Wir müssen die Leute mitnehmen und dann haben wir alle viele Vorteile davon, glaube ich.
Ja, Sicherheit und Vertrauen sollten auch die Basis der transatlantischen Beziehungen bleiben, hoffentlich. Dort in den USA wurde ja gestern am 20. Januar der 47. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ins Amt eingeführt und in einem dazu veröffentlichten Statement sagt unser ECO-Vorstandsvorsitzender Oliver Süme, dass die USA natürlich ein starker strategischer und ideeller Partner Europas und Deutschlands seien. Viele Unternehmen in Deutschland würden eine Schwächung dieser transatlantischen Verbindung allerdings gerade befürchten. Und er betont eben, dass nun auf beiden Seiten des Atlantiks aufgezeigt werden müsse, dass bestehende Vereinbarungen Gültigkeit besitzen und insbesondere der transatlantische Datenaustausch weiter in bestehender Form ermöglicht werde. Süme plädiert auch für ein Fokussieren auf gemeinsame Werte und Grundprinzipien der Volkswirtschaften und Gesellschaften als Basis für die weitere Zusammenarbeit und Austausch. Und ja, der ECO sieht ein starkes transatlantisches Bündnis als wichtigen Faktor für die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, insbesondere als treibende Kraft in Sachen Innovation und digitale Transformation.
Bereits vor den letzten Bundestagswahlen gab es ja sehr viele gute Ideen dafür, wie die Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben werden könnte. Wir haben vielfach auch in diesem Podcast darüber berichtet und auch die Ampelkoalition hatte einige wichtige Weichenstellungen in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Unter anderem das Digitalministerium, bam, 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 eine Digitalstrategie und ein Digitalbudget. Ja, und dann blieben aber grundlegende Veränderungen weitestgehend aus. Das Digitalministerium teilte sich dann ein Dach mit dem Verkehrsministerium, hatte überhaupt gar nicht ressortübergreifende Befugnisse und Digitalisierung blieb dann irgendwie so eine Querschnittsaufgabe, wo jedes Ministerium vor sich hin gewurstelt hat, kann man ja leider schon sagen. Das heißt also, da blieb der nötige Drive und auch so ein bisschen die nötige Kompetenz leider aus.
Ja, und es gibt vielfache Vorschläge nun aktuell für eine Neukonzipierung eines Digitalministeriums oder überhaupt mal für ein Konzept eines richtigen, echten Digitalministeriums. Und zwei davon schauen wir uns ja hier im Podcast auch näher an. Und eins kommt aus der Opposition, aus der CDU. Und was hier die Merkmale sind einer solchen Neuaufstellung der Digitalpolitik in Deutschland, das habe ich mit unserem ersten Interviewgast besprochen.
Status Quo, der Eco-Politik-Check.
Ralf Brinkhaus ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag für die Fraktion der CDU-CSU. Ende November hat er das Arbeitspapier 100 Vorschläge für einen Neustart, Neustart mit Doppel-A muss man in dem Fall dazu sagen, veröffentlicht. Heute ist er bei uns im Podcast zu Gast, um mit uns über wesentliche Punkte aus diesem Papier für die deutsche Digitalpolitik zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Brinkhaus.
Ja, hallo.
Ja, Herr Brinkhaus, in Ihrem Arbeitspapier argumentieren Sie ja für einen Neustart, eine Kernsanierung nennen Sie es, der Bundesrepublik 75 Jahre nach ihrer Gründung. Das sind insgesamt 100 Vorschläge, die Sie da machen. Die wollen wir jetzt natürlich oder können wir jetzt nicht alle besprechen. Was würden Sie denn sagen, was ist so die Grundidee, die Grundlinien einer solchen Sanierung aus Ihrer Sicht?
Also die Grundlinie ist, dass es tatsächlich eine umfassende Sanierung ist. Wir sprechen im Bereich Staatsmodernisierung sehr viel über Bürokratieabbau, wir sprechen über Digitalisierung. Das ist aber beides viel zu wenig, weil wenn ich schlechte Dinge digitalisiere, dann wird es auch nicht besser. Und beim Bürokratieabbau müssen wir in der Politik ganz realistisch sein. Wenn das System so bleibt, dann können wir gar nicht so schnell Bürokratie abbauen, wie wir neue Vorschriften aufbauen. Und deswegen geht es um einen ganz grundsätzlichen Ansatz und das ist die Idee hinter den 100 Vorschlägen.
Und welche Rolle spielt das Thema Digitalisierung in all dem?
Also Digitalisierung ist wichtig, das ist überhaupt keine Frage, aber ist wie gesagt eine Teilmenge. Digitalisierung kann genutzt werden als Systemsprenger. Wir werden einige Systeme und Strukturen in Frage stellen müssen. Und dazu ist es sehr hilfreich. Digitalisierung ist eine Antwort auf den Fachkräftemangel, den wir aufgrund des Ausscheidens der Boomer jetzt auch im öffentlichen Dienst haben werden. Aber wie gesagt, jetzt zu sagen, ich digitalisiere einfach mal die Bundesrepublik so, wie sie jetzt ist, das wird keinen großen Erfolg haben.
Sie beschäftigen sich ja nicht erst seit gestern mit diesem ganzen Thema Modernisierung des Staates. Ich habe gesehen, bereits 2021 haben Sie ja schon eine Jahrhundertreform oder gar eine Revolution gefordert. Was ist denn seitdem passiert? Beziehungsweise, um es vielleicht vorwegzunehmen, warum ist das aus Ihrer Sicht so schwierig? Warum ist da so wenig passiert in dieser Zeit? Was sind so große Hürden einfach, um staatlich eine gewisse Neuordnung hinzubekommen?
Ja, es gibt mehrere Hürden. Die erste Hürde ist einfach, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, als wir noch in der Regierung waren, man ist jeden Tag voll mit dem Tagesgeschäft in der Regierung. Und dann kommen noch Krisen dazu. Bei Angela Merkel war das dann von der Finanzbankenkrise, Corona, Migrationskrise. Jetzt bei der Ampel, die waren 2 Monate im Amt, dann kam der russische Überfall auf die Ukraine. Und dann ist man natürlich mit anderen Dingen beschäftigt und ist froh, dass man abends unfallfrei ins Bett kommt. Also das ist jetzt überhaupt keine Kritik, sondern einfach eine Feststellung. Und das führt dazu, dass man darüber vergisst, auch den Staat weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich das erste Problem. Und das zweite Problem ist, eine Modernisierung eines Landes, das ist immer Chefsache. Und da brauche ich einen Bundeskanzler oder beim Bundesland ein Ministerpräsident oder auf der kommunalen Ebene ein Oberbürgermeister, der sich wirklich mit Haut und Haaren dieser Sache verschreibt. Weil es ist eben nicht, dass man jetzt mal zu einem Minister sagt, modernisier mal den Staat und mach mal und ich guck mir das mal an, wenn du fertig bist. Sondern das ist eine Aufgabe, die fordert einem 24/7. Deswegen sind es ja auch in diesem Papier bei mir 100 Vorschläge. Weil es gibt da nicht die goldene Kugel oder den großen grünen Knopf, auf den man draufdrückt und dann ist alles gut.
Ja, klar. Lassen Sie uns mal auf einige Ihrer Vorschläge näher eingehen. Uns als Digitalverband, als Verband der Internetwirtschaft beschäftigt natürlich vor allem auch, welche Rolle das Thema Digitales in einer künftigen Regierung oder in dem künftigen Staat dann auch spielen wird. Sie fordern ja in Ihrem Papier unter anderem auch ein eigenständiges Transformationsministerium, in dem auch das Thema Digitalisierung angesiedelt sein soll. Welche Vorteile sehen Sie denn in einer solchen Struktur und wie soll dieses Ministerium organisiert sein?
Ja, da gibt es ja verschiedene Schulen. Also ich glaube, die meisten Parteien haben in ihrem Wahlprogramm für die nächste Bundestagswahl mittlerweile verankert, dass man sowas wie ein Digitalministerium braucht oder haben es außerhalb des Programms angesprochen. Das ist gut, aber ein Digitalministerium, so wie es momentan konzipiert ist, ich sag mal 1.0, das ist ein bisschen Verwaltungsdigitalisierung und digitale Infrastruktur. Da bin ich der Meinung, das gehört überhaupt nicht zusammen. Mhm. Weil wenn man den Staat modernisieren will mit Digitalisierung, dann ist das was komplett anderes, als wenn ich jetzt hergehe und baue eine digitale Infrastruktur auf. Da ist so ein gewisser Wertungswiderspruch auch drin, wenn das Ministerium so angelegt wird. Wenn es ein Digitalministerium aber als Digitalministerium gibt, dann muss man sicherstellen, dass dieses Digitalministerium auch einen Durchgriff auf die anderen Häuser, auf die anderen Ministerien hat. Mhm. Weil momentan ist die Realität, da würde ein Digitalminister kommen, würde jetzt gegriffenes Beispiel zum Justizministerium gehen und die im Justizministerium würden sagen, das interessiert uns überhaupt nicht. Wir haben ein Ressortprinzip, wir können machen, was wir wollen. Und deine Ideen sind zwar nett, aber wir sehen das anders. So, und deswegen muss man sich überlegen, mit welchem Mechanismus kriegt man das hin. Da gibt es, wird in einigen Bundesländern auch schon erprobt, den Mechanismus, dass alle digitalen Ausgaben, die ein Fachministerium hat, verwaltet werden vom Digitalministerium. So dass, wenn jemand einen neuen Computer will, wenn jemand ein neues Fachverfahren irgendwo programmieren will, dann kann er das nicht mehr alleine machen, sondern kann das nur noch zusammen machen mit dem Digitalministerium. Das wäre schon mal gut. Dann sind wir aber immer noch nicht bei dem Bereich, dass diese neue digitalisierte Welt ja auch von Menschen gelebt werden muss. So, und da muss man sagen, Dienstrecht liegt beim Innenministerium. Das ist ein bisschen schlecht, weil vielleicht brauche ich ganz, ganz andere Leute, zum Beispiel zur Cyberabwehr in meinem Ministerium, als ich nach dem klassischen Dienstrecht überhaupt einstellen kann. Mhm. Und deswegen sage ich, reines Digitalministerium ist zu wenig. Wenn wir den Staat modernisieren wollen, dann müssen wir die Digitalisierung der Verwaltung, das Dienstrecht, das heißt, welche Menschen stellen wir ein, wie gehen wir mit den Menschen um, wie entwickeln wir sie, aber auch Beschaffungsvorgänge und viele, viele andere Sachen, das müsste man in ein Transformationsministerium bündeln. Aber ich wäre schon froh, wenn es ein Digitalministerium geben würde. Von mir aus auch mit der digitalen Infrastruktur, keine Frage. Aber dann muss man mindestens eins sicherstellen, dass dieses Digitalministerium auch einen Durchgriff hat. Sonst wird es ein Königreich ohne Macht und ohne Möglichkeiten.
Ja, also das ist etwas, was wir ja auch sagen, ne? Also mehr Kompetenzen und halt auch ein eigenes Budget für ein solches Ministerium, genau. Sie fordern ja, das haben Sie jetzt auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, vor allem eben auch eine effizientere und digitalisierte Verwaltung. Welche Maßnahmen sind denn da aus Ihrer Sicht entscheidend, um eben Bürokratie abzubauen und Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, effizienter zu machen?
Prozessorientiert vom Kunden her denken, ob das jetzt so ein Bürger ist oder ein Unternehmen ist. Wir haben momentan das Problem, dass wir unsere Prozesse an den bestehenden Strukturen ausrichten. Das heißt, wir haben eine Bundesregierung mit verschiedenen Ressorts und das ist erstmal die Duftmarke. Dann haben wir die Bundesländer, dann haben wir in einigen Bundesländern noch Regierungspräsidien, dann haben wir die kreisfreien Städte und die Landkreise, dann haben wir kreisangehörige Städte, in Nordrhein-Westfalen haben wir noch Landschaftsverbände und es ist so, dass jede Institution irgendwie eine Aufgabe hat und der Bürger von einer Institution zur anderen laufen muss oder auch das Unternehmen im Genehmigungsverfahren von einer Institution zur anderen laufen muss. Und deswegen sage ich, wir brauchen so einen plattformbasierten Ansatz, das heißt, ich habe einen Zugang über eine Plattform aus meiner Lebenslage heraus oder der Lage meines Unternehmens heraus. Und dann gehe ich auf die Plattform und was dann im Backend für Verrechnungen erfolgen, für Zuständigkeiten da sind, das ist dann eine Sache, die muss intern geregelt werden. Und ich weiß, das ist ein schlechtes Beispiel, weil Plattformen auch ein bisschen umstritten sind, aber es ist halt sehr, sehr einleuchtend. Ich würde mir so ein Verwaltungs-Amazon wünschen. Das heißt, eine Plattform, wo es ganz egal ist, ob ich jetzt die Verlängerung meines Personalausweises brauche, ob ich mein Auto zulassen möchte oder ob ich eine Baugenehmigung haben möchte oder ob ich irgendwas im sozialen Bereich beantragen muss. Ich gehe auf diese Plattform und genauso wie bei Amazon ist egal, ob ich ein Buch oder einen Kochtopf brauche. Ich gehe auf eine Plattform, ich habe einen Kommunikationsweg, ich habe einen Bestellweg, ich habe einen Abwicklungsweg, ich habe einen Zahlungsweg, ich habe gegebenenfalls auch einen Rückabwicklungsweg. Und so würde ich mir das auch wünschen. Und es ist ganz interessant, es gibt Länder, die arbeiten an solchen Konzepten, noch nicht abschließend, aber die haben das zumindest im Kopf. Wir waren jetzt in Norwegen, die machen Digitalisierung lebenslagenbezogen. Das heißt, die sagen, wir digitalisieren jetzt nicht das Einwohnermeldeamt von Oslo, falls es das überhaupt gibt, weiß ich nicht, sondern wir digitalisieren den Prozess Geburt eines Kindes.
Okay.
Und dann weiß derjenige, der gerade ein Kind gekriegt hat, schönes Ereignis, okay, ich gehe einmal ins System rein und dann werden alle Daten sofort irgendwo ausgebreitet. Das heißt, das Einwohnermeldeamt Oslo, die Familienkasse von Norwegen und vielleicht auch schon die Kita in dem Vorort von Oslo oder wenn es das in Norwegen gibt, diejenigen, die Elterngeld auszahlen, die kriegen dann gleich alle Daten. Das ist vom Bürger her gedacht. Wir machen das so, dass ich dann sagen muss, okay, Elterngeld da, Anmeldung Kita da, ja. Steueridentifikationsnummer da und das ist irgendwie nicht zielführend.
Ja, also stattdessen wie so ein One-Stop-Shop im Grunde, ne, für Verwaltungsdienstleistungen, ja. Könnte da das Thema Schutz persönlicher Daten irgendwie aufpoppen? Das ist ja gerade in Deutschland auch immer ein etwas spezielles Thema, weil die Leute das ja häufig sehr kritisch hinterfragen, was eben mit ihren Daten passiert. Wie kann man da das Gleichgewicht sozusagen gewährleisten?
Also ich finde, Datenschutz ist sehr wichtig, aber Datenschutz wird momentan als Vorwand eingesetzt, um Veränderungen zu blockieren. Das muss aber ganz knallhart so sagen. Ich mache mir auch immer den Spaß, wenn mir jemand sagt, das geht aus Datenschutzgründen nicht. Nennen Sie mir bitte die Rechtsgrundlage. Und dann wird es oft auch relativ dünn, weil ich sage das auch mal in diesem Podcast etwas zugespitzt. Es ist wirklich so, die Leute, die keine Lust haben, was zu verändern, die sind sehr schnell dabei, den Datenschutz zu bemühen.
Ist auch unsere Erfahrung.
Ja, ist so. Und deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, ist ja jetzt nicht irgendwie von uns erdacht, es gibt ja auch irgendwelche Opt-out- oder Opt-in-Systeme. Wenn ich dann einmal die Genehmigung gebe, dann ist das irgendwie mein Risiko. Da muss ich darauf vertrauen, dass mit den Daten vernünftig umgegangen wird. Das kann man auch in irgendeiner Art und Weise staatlich überwachen. Aber ich halte es für nicht mehr hinnehmbar in der heutigen Zeit, dass wir aus Datenschutzgründen verschiedene Silos von Daten haben, die selbst wenn ich will, nicht miteinander verbunden werden. Und das ist das, was momentan die Philosophie ist. Und ich muss auch ganz ehrlich eins sagen, und da werde ich auch durchaus ein bisschen emotionaler. Es ist die Pest, dass wir 17 Datenschutzbeauftragte in Deutschland haben. Ich glaube, in Bayern sogar zwei, einer für den öffentlichen und privaten Bereich. Mhm. Weil, Entschuldigung, Datenschutz ist keine Ländersache, sondern Datenschutz muss einheitlich gelebt werden. Und wir wissen eins, das mögen alles ganz anständige und ehrenwerte Menschen sein, die auch nur das Gute wollen. Wenn ich eine Institution in einem Land aufbaue, dann macht die Institutionssicherung. Das heißt, dann fangen die an zu arbeiten, weil dafür werden sie ja auch bezahlt. Aber sie fangen an zu arbeiten auf Kosten der Menschen in diesem Land, indem sie neue Auslegungen von Regeln machen, neue Vorschriften machen. Und um das nochmal weiter auf die Spitze zu treiben, wir reden davon, dass wir einen europäischen Digitalmarkt brauchen. Aber wir haben in Deutschland die Situation, dass wir uns selbst innerhalb von Deutschland durch die Bundesländer fragmentieren. Und das ist ein Zustand, der ist meines Erachtens unhaltbar. Und der muss geändert werden, sonst werden wir nie einen vernünftigen Zugang zu Daten haben. Und das andere ist, ich würde mir wirklich wünschen, dass der ein oder andere, der im Datenschutz unterwegs ist, und da bin ich auch gerne bereit, in den Konflikt reinzugehen, vielleicht auch mal ein bisschen drüber nachdenken würde, dass die Welt nicht nur aus Datenschutz besteht. Weil wir haben einfach Datenschutzleute, die sagen, es ist mir alles egal, was links und rechts kommt. Hauptsache, ich habe den optimalen Datenschutz. Das hat in Corona behindert. Das hindert uns in der medizinischen Forschung. Das hindert uns, irgendwo vernünftig zu arbeiten im Bereich der Verwaltung. Und dieses Silo-Denken, was bei Datenschützern teilweise vorhanden ist, wie gesagt, da gibt es viele tolle Leute, was da teilweise vorhanden ist, das ist nicht gut. Und der nächste Punkt ist, wenn ich da auch nochmal drauf eingehen kann, es ist ja so, dass viele mittlerweile schon die Schere im Kopf haben und Datenschutzsachen übererfüllen. Wo ich dann denke, sag mal, muss das jetzt wirklich sein? Wo ist da wirklich die Rechtsgrundlage? Und deswegen, auch wenn ich mich jetzt bei vielen Datenschützern unbeliebt mache, und wie gesagt, da gehe ich auch gerne in den Infight hinein, Datenschutz ist total wichtig, das ist ein ganz, ganz wichtiges Bürgerrecht, aber ich glaube, wir übertreiben es in Deutschland.
Ja, also mehr Pragmatismus und ein bisschen weniger Föderalismus im Datenschutz, nehme ich damit. Spannend fand ich auch Ihre Vorschläge hinsichtlich der Reallabore und des Digitalchecks, die Sie vorschlagen. Wie stellen Sie sich da die konkrete Umsetzung vor? Wer soll da eingebunden werden und wie kann man sicherstellen, dass das nicht nur auf so einer theoretischen Ebene bleibt, sondern dass es wirklich zu spürbaren Verbesserungen führt bei der Digitalisierung?
Ja, wir müssen unterscheiden. Wir haben ja einmal Gesetze, die ehrlich gesagt besser sein müssen, damit wir auch digitalisiert arbeiten können. Und wir haben auch ganz viel untergesetzlich. Jetzt fangen wir mal an mit den Gesetzen. Bei den Gesetzen ist es so, die werden auch in Silos, nämlich im Ministerium faktisch geschrieben. Und der Kontakt zur Außenwelt ist oft sehr, sehr übersichtlich. Das heißt, es gibt noch Verbandsanhörungen. Jetzt kann man auch sich darüber unterhalten. Ich will hier niemandem zu nahe treten, ob Verbände auch immer die Interessen der Mitglieder und der Praxis vertreten. Das ist noch ein anderes Thema. Aber Fakt ist, das System funktioniert so nicht. Und deswegen sagen wir, ganz anderer Ansatz, wie Gesetze gemacht werden. Erstmal wird politisch ein Ziel definiert. Und dann setzt man sich mit ganz vielen Experten auch außerhalb der Ministerien zusammen und überlegt, wie man gesetzlich dieses Ziel erreichen kann. Und dann fängt man an, was aufzuschreiben. Und bevor man das, was man aufgeschrieben hat, auf die Menschheit loslässt, testet man es. Beispiel, ich bin ausgebildeter Steuerberater. Wir machen ein neues Steuergesetz. Und bevor das in den Bundestag hineinkommt, nimmt man mal einfach eine Truppe bestehend aus einem Feldwald- und Wiesensteuerberater, ein Leiter Rechnungswesen vom mittelständischen Unternehmen, ein Sachgebietsleiter aus dem Finanzamt irgendwo im Land, ein IT-Menschen aus der Landesverwaltung, der das Ganze dann irgendwie programmieren muss, vielleicht auch ein Finanzrichter, der aus der Praxis kommt. Und die schließt man dann irgendwo mit den entsprechenden Möglichkeiten 2 Tage mit diesem Gesetz dann ein. Und dann können die das auf Herz und Nieren prüfen. Und erst wenn die sagen, okay, wir haben keine Bedenken, dann gehen wir in den politischen Prozess hinein. Und das würde dazu führen, insbesondere auch im Bereich Digitalisierung, das würde dann dazu führen, dass die Gesetze auch anwendbar sind. Man kann sich dabei bestimmter Techniken auch bedienen, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir machen kein Gesetz mehr, was nicht in einem Flussdiagramm zu mappen ist, abzubilden ist. Das wäre auch sehr hilfreich. Aber, und das ist das Entscheidende, ich muss das von Anfang an mitdenken. Wir machen ja momentan Folgendes. Wir machen Gesetz und dann gucken wir, ob es digital tauglich ist. Das funktioniert nicht, ja? Sondern ich muss es von Anfang an mitdenken. Wir machen Gesetz und gucken danach, ist es irgendwo praxistauglich? Und auch das funktioniert nicht. Kein Automobilhersteller würde so ein Auto entwickeln und würde sagen, also wir bauen jetzt mal ein Auto und danach machen wir mal die Sicherheitstests und gucken, ob der Crashtest gut ausläuft oder nicht. Das ist Blödsinn. Und deswegen muss man die Sachen irgendwo vom Anfang an mit einbeziehen. Und dafür brauchen wir einen anderen Weg, eine andere Art und Weise, Gesetze zu machen.
Sie haben erwähnt, eben, dass in diesem Zuge auch externe Akteure stärker mit einbezogen werden sollen. Sie sprechen ja auch unter anderem davon, dass mit Startups stärker zusammengearbeitet werden soll, also GovTech-Startups sozusagen zur Staatsmodernisierung. Was sind da für Rahmenbedingungen notwendig, damit sowas funktioniert, damit so eine Zusammenarbeit erfolgreich ist?
Ja, wir müssen uns da mal von lösen, dass irgendwo alles, was aus der Wirtschaft kommt, für den Staat schlecht ist. Wir haben ja mittlerweile eine Philosophie aufgebaut. Auf der einen Seite ist der Staat und der ist heilig und der ist gut und der ist ehrenwert. Und jeder, der aus der Wirtschaft kommt, hat erstmal böse Partikularinteressen. Und dementsprechend ist so der Kontakt Wirtschaft-Staat immer irgendwo eine Sache, die so mit spitzen Fingern angefasst wird. Und da müssen wir einfach mal raus. Das ist das Erste. Und sagen, okay, wir sind ein gemeinsamer Organismus und wir müssen die Sachen gemeinsam regeln. Und wenn ich diese Offenheit im Kopf habe, dann kann ich auch hergehen und kann sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wo habe ich interessante Startups oder innovative Unternehmen, mit denen ich zusammen an Lösungen arbeiten kann. Aber momentan haben wir mehr die Philosophie, nee, wir machen das jetzt mal alles irgendwo lieber selber. Und das führt dann dazu, dass die Ergebnisse nicht so gut sind.
Ja, so ein bisschen zum Schluss, Herr Brinkhaus, würde mich mal interessieren, welches Feedback haben Sie denn auf diese Vorschläge erhalten? Also sowohl aus Ihrer eigenen Partei, aber auch aus anderen Parteien, aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung?
Also insbesondere von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes, wo wir ganz viele tolle Leute haben. Also ich bin weit davon weg, jetzt irgendwie Beamtenbashing zu machen. Kriege ich ganz, ganz viele positive Rückmeldungen, die sagen, es ist genauso, wie Sie es beschreiben und das könnte tatsächlich Wege sein, wie man das ändern kann. Ich kriege auch viele positive Rückmeldungen aus der Politik. Natürlich wird das ein oder andere auch in Frage gestellt. Das ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. Es soll ja auch leben und dann sagt man, ja, Herr Brinkhaus, also der Vorschlag ist gut. Aber ob ich jetzt die Unterabteilungsleiter in den Ministerien abschaffen würde, das weiß ich jetzt nicht, ob das richtig ist. Aber das ist ja genau der Sinn. Es soll ja dazu anregen, zu diskutieren und das muss auch nicht alles richtig sein. Und insofern sind wir da wirklich sehr, sehr zufrieden und uns wundert, dass uns manchmal, wer uns da anspricht und sagt, ich habe jetzt diese 100 Punkte von Ihnen gelesen und ich möchte mal mit Ihnen sprechen und ich habe mit Studierenden von Universitäten schon diskutiert, mit Leuten, die Ministerien weiterentwickeln. Also das ist ganz, ganz, ganz spannend.
Jetzt ist es ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die CDU auch an einer nächsten Regierung beteiligt sein wird. Denken Sie, es ist realistisch, dass da im nächsten Koalitionsvertrag vielleicht auch schon das ein oder andere aufgegriffen wird oder vielleicht sogar tatsächlich eben so eine grundlegende Staatsmodernisierung auch beschlossen wird?
Also ich bin mir relativ sicher, dass das ein oder andere je nach Koalitionspartner natürlich auch aufgegriffen wird. Wir haben ja auch durchaus eine Menge von dem, was wir auch aufgeschrieben haben bei uns im Wahlprogramm drin stehen. Andere Parteien übrigens auch, das muss man fairerweise sagen. Und mir ist nicht von mir abgeschrieben, sondern das sind ja Ideen, die auch insgesamt zirkulieren. Und ich gehe mal davon aus, dass da einiges von umgesetzt wird. Ich gehe aber auch davon aus, dass es im ersten Schritt keine umfassende Staatsmodernisierung gibt, weil das Thema ist da noch nicht reif für. Die Bundestagswahl ist auch vorgezogen worden. Und ich glaube, dass dieses Thema diesen Reifegrad erst so in den nächsten 12 bis 18 Monaten entwickeln wird, wo dann alle sagen, Digitalisierung ist klasse, Bürokratieabbau ist klasse, aber wir müssen viel grundlegender dran gehen. Aber das ist auch nicht schlimm, weil eine gute Koalition lebt auch. Und eine gute Koalition zieht sich halt nicht auf den Koalitionsvertrag zurück und sagt, jetzt haben wir jetzt so aufgeschrieben, wir machen nur das, was wir vor ein oder zwei Jahren aufgeschrieben haben und alles andere, das schieben wir zur Seite. Sondern ich würde mir wünschen, das ist ja auch ein Ansatz von mir, dass Koalitionsverträge viel zielorientierter sind und weniger maßnahmenorientierter sind. Und wenn man sich im Koalitionsvertrag darauf einigt, dass man diesen Staat funktionsfähiger und handlungsfähiger machen möchte, dann ist das ein guter Schirm, und in dem man hinterher auch noch viele, viele Sachen packen kann. Und deswegen an Ihre Mitglieder auch der Hinweis, nicht traurig sein, wenn das ein oder andere, was man sich wünscht, jetzt nicht im ersten Koalitionsvertrag drinstehen wird. Mhm. Wir haben, wenn es gut läuft, 4 Jahre Zeit, immer noch gute Ideen auch nachzuliefern und für gute Ideen zu lobbyieren. Und deswegen wäre mein Rat, ich weiß nicht, wie der Koalitionsvertrag hinterher aussehen wird und wer den schreiben wird, das Positive da rausnehmen, sich nicht darüber beklagen, dass Sachen fehlen, sondern einfach weiter dran arbeiten und mit den entsprechenden Ministern, mit den Abgeordneten im Deutschen Bundestag und auch in den Landtagen und in den Kommunalparlamenten sprechen und sagen, okay, da hätten wir noch einen weiteren Wunsch.
Ja, stetiger Austausch, das ist ja im Grunde auch das, was wir auch leben als Verband. So verstehen wir ja auch unsere Arbeit, klar. Ralf Brinkhaus hat 100 Vorschläge für den Neustart, eine grundlegende Modernisierung von Staat und Verwaltung in Deutschland gemacht. Ja, und über einige haben wir hier gerade etwas detaillierter gesprochen. Also ich bin ganz sicher, dass über Ihre Grundidee sowie über konkrete Vorschläge in den nächsten Wochen bis zur Wahl und natürlich auch danach in Medien und Diskussionsrunden noch intensiv diskutiert werden wird. Allein die Vielzahl von Konzepten und Ideen, Sie sehen das sicherlich auch zur Bildung eines digitalen Ministeriums, die im Moment kursieren, fordern wir als Verband ja auch schon seit Jahren. Das zeigt einfach, dass ganz viele Akteure in der Politik, in der Wirtschaft und in der Zivilgesellschaft gerade ja auch ähnliche Herausforderungen und Notwendigkeiten einer Neuorganisation und digitalen Umstrukturierung sehen. Und ja, ich bin gespannt, welche Ideen davon sich dann schließlich tatsächlich im nächsten Koalitionsvertrag wiederfinden. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Brinkhaus, für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite.
Ja, gerade die Forderung nach einem separaten Digitalministerium wird auch innerhalb der Branche immer wieder immer lauter. So sprechen sich nicht nur viele Politiker wie Ralf Brinkhaus, sondern eben auch die Verbände, unter anderem auch der ECO und Unternehmen dafür aus. Ja, aber wie kann eine Umsetzung eines solchen Ministeriums aussehen? Ja, und wie könnte die als Gamechanger fungieren in der deutschen Digitalpolitik? Damit hat sich Sidonie mit unserer nächsten Gesprächspartnerin auseinandergesetzt.
Im Gespräch.
Dr. Katrin Suda war bis 2021 Vorsitzende des Digitalrats der Bundesregierung und von 2014 bis 2018 als Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium unter anderem für Cybersecurity zuständig. Heute ist sie unter anderem Aufsichtsrätin bei der Deutschen Post und DHL. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsinformatiker Sebastian Muster hat sie jetzt ein Konzeptpapier für ein Digitalministerium vorgestellt. Und heute spreche ich mit ihr über die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung in Deutschland und Ihre Vision eines Digitalministeriums. Herzlich willkommen bei Das Ohr am Netz, Frau Suda.
Vielen Dank, Frau Krug. Freut mich, bei Ihnen zu sein.
Ja, Frau Suda, starten wir doch mal so ein bisschen, wenn Sie eine Schulnote vergeben müssten, wie gut Deutschland im Moment bei der Digitalisierung aufgestellt ist, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Gesellschaft. Welche Note würden Sie geben und warum?
Ja, also wenn man sich allein nur die Statistiken anguckt, da muss ich ja gar nicht sozusagen subjektive Meinung haben, liegen wir überall im unteren Mittelfeld, stagnierend beziehungsweise abfallend. Also das würde ich mal sagen, ist wahrscheinlich eine 4. Wenn wir es übersetzen, es ist jetzt egal, ob wir den DESI-Index angucken, der EU-Kommission, da sind wir, glaube ich, in Europa Platz 13 inzwischen. Ob wir IT-Investitionen angucken, da haben wir, glaube ich, nur die Hälfte von dem, was Frankreich hat oder die Niederlande oder Verwaltungsdigitalisierung. 20% aller Verwaltungsleistungen sind online. Nur 4% des OZGs ist umgesetzt. Das muss man ja ganz klein sagen. Also gut ist das nicht.
Gibt es denn auch was, was gut gelaufen ist, bevor wir gleich drüber sprechen, was wir besser machen können? Was wurde denn vielleicht besonders gut umgesetzt und wie können wir darauf aufbauen?
Ja, schöne Frage. Ich glaube nach wie vor, dass wir wirklich gut auf der Innovationsseite sind. Wir können das. Und da sind wir auch in Rankings sehr gut. Das heißt, da gibt es einen Flow von Ideen. Wir haben Probleme in der Skalierung. Wir haben Probleme, das sozusagen dann auch anzuwenden. Aber wir sind, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir sind ein hochinnovativer Standort. Das ist insbesondere, und da sind wir auch wirklich gut unterwegs, im Industrial IoT sind wir auch nach wie vor sehr gut. Dort spielt ja auch viel Zukunftsmusik. Und das fand ich ganz interessant, das habe ich letztens gesehen, dass wir bei der KI-Nutzung deutlich besser sind in Deutschland als in allen anderen Rankings. Da sind wir Platz 7 in Europa. Mhm. Also es gibt Positives, auf jeden Fall.
Jetzt haben Sie ja gerade schon ein paar der größten Baustellen angesprochen. Digitale Verwaltung, Infrastruktur und so weiter. Welche dieser Baustellen sollte sich denn die neue Bundesregierung, die ja jetzt dann doch auch schneller kommt, als wir vorher mal dachten, aus Ihrer Sicht schnellstens angehen?
Ich glaube grundsätzlich, dass die Verwaltungsdigitalisierung, also sprich sowohl die Dienste, die die Bürger sehen und die Unternehmen sehen, sind nämlich auch eine Menge, aber auch das eigene Arbeiten in der Verwaltung, das muss jetzt einfach digitalisiert werden. Und ich glaube, es wird jetzt viel davon geredet, wir haben nur noch diesen Schuss frei. Ich glaube, es ist aber tatsächlich so. Und es gibt eine ganz interessante Studie, die ist schon ein bisschen älter, die hat mal aufgezeigt, dass je digitalisierter ein Staat auch mit seinen Bürgern interagiert und je digitalisierter er ist, desto mehr Vertrauen haben die Bürger in diesen Staat. Und wir haben ja ein Demokratiethema. Das heißt, es ist nicht nur, dass es effizienter ist, nicht nur, dass die Leute es nicht mehr ertragen können. Es ist auch ein Demokratiethema. Also ich glaube, wir müssen jetzt schnell digitalisieren und zwar umfassend. Wie gesagt, die Dienste nach außen, aber auch die Arbeitsweisen im Inneren. Und da müssen wir Digitalisierung jetzt nicht nur denken, wir nehmen PDF, sondern den Prozess automatisiert, datenbasiert, mit KI-Nutzung. Ich glaube, das steht jetzt an.
Ja, und jetzt habe ich es vorhin schon angeteasert. Sie haben ja gemeinsam mit Sebastian Muschter ein eigenes Konzept zur Ausgestaltung eines Digitalministeriums vorgelegt. Warum sehen Sie da die Notwendigkeit, dass es so ein eigenständiges Ministerium geben soll? Und was sind so die Grundzüge Ihres Konzepts?
Ja, in der Tat, die Diskussion ging ja viel hin und her. Und inzwischen würde ich fast sagen, glaube ich, die Mehrheit aller Interessenvertretungen, Individuen, Institutionen glauben, wir kriegen es nur noch über ein eigenes Ministerium hin, weil das natürlich den Vorteil hat, Fokus, Aufmerksamkeit und man sagt ja auch im Management, das, was sozusagen brach liegt, dem musst du eine besondere Aufmerksamkeit geben, auch eine Zuständigkeit und insofern glaube ich, es wird nicht mehr anders funktionieren. Es muss auch kraft- und wirkmächtig sein, deshalb glauben wir, dass es eine Umsetzungseinheit braucht, weil es geht um Umsetzung, wir müssen einen Tech-Stack bauen, einen modernen, einen gut funktionierenden, also diese ganze Digitalisierung über den Stack hinweg und es braucht sozusagen im Digitalbudget. Da stand ich vor 4 Jahren noch nicht so klar. Mhm. Ich glaube aber, es geht jetzt nicht mehr anders. Also wir müssen klare Regeln haben, wir müssen Standards erzwingen, wir müssen Vereinheitlichung, wir müssen die Leute in die Digitalisierung bringen, sonst wird es nicht anders gehen. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber ich fürchte, wir sind auch in der letzten Legislaturperiode durch die Zersplitterung der Zuständigkeiten und durch nicht klare Vorgaben, wir sind einfach nicht so weit gekommen.
Also was sind die zentralen Aufgaben eines solchen Hauses und welche Aufgaben sehen Sie da eher nicht?
Also wesentliche Aufgabe ist in der Tat, den übergreifenden Technologie-Stack zu definieren, ihn dann bauen zu lassen, ihn anderen anzubieten. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wesentliches. Und zweitens dann die Fachanwendungen, die glauben, wir sollten in den Fachbereichen bleiben. Es macht ja keinen Sinn. Aber alles, was drunter ist, muss zentral, da muss es auch einen Kontrahierungszwang geben. Wir können es einfach nicht haben, dass verschiedene IT-Architekturen da existieren. Das ist Ineffizienz, auch ein Sicherheitsrisiko. Sie haben ja vorhin auch Cybersicherheit angesprochen. Die berühmten Server, die irgendwo unterm Tisch stehen, das geht einfach so nicht mehr. Das muss konsolidiert werden. Die Fachanwendungen, wie gesagt, sollten bleiben. Aber da können wir Beratungsdienstleistungen anbieten. Da kann man helfen, damit das auch schneller funktioniert. Ich glaube, auch Digitalpolitik gehört dazu, denn zur Digitalpolitik gehört ja, dass ich Digitalisierung verstehe. Wir sind sehr gut in Regulierung, aber wir müssen auch verstehen, was sie bedeutet. Deshalb, wenn ich dort Know-how habe über künstliche Intelligenz, über Plattformen, über Algorithmen, dann muss ich auch die Digitalpolitik. Deshalb glauben wir, dass die drin sein sollte. Wir haben vorgeschlagen, dass wir einiges nicht tun sollten. Zum Beispiel eben auch die Ausbaulogiken. Ich weiß, da sind wir nicht bei allen zusammen, also sowohl Glasfaser als auch Mobilfunk. Warum? Weil Fokus hilft. Diese Förderlogiken unterliegen tatsächlich anderen Prinzipien. Das ist einfach ein anderes Geschäft als das der Digitalisierung. Natürlich kann man es auch dazu packen. Es gibt auch gute Argumente, dass man dort schnell Förderprogramme auflegen kann, dass man damit sozusagen auch Innovationen gestaltet. Aber wir haben halt gesagt, es ist auch wichtig zu sagen, was nicht gut läuft. Ich höre, aber da wissen Sie mehr als ich höre, dass das mit den Ausbaulogiken, dass man da ganz zufrieden ist, also why change? Wir haben auch vorgeschlagen, dass man ein paar der existierenden Dienstleister, es gab ja immer die Frage, was soll alles konsolidiert werden? Vielleicht lässt man dann einfach ein ITZ, vielleicht lässt man einfach eine BWI, vielleicht lässt man einfach die Sachen erstmal da und konzentriert sich auf das, was man erstmal machen muss, bringt auch ein bisschen Wettbewerb ins Spiel. Insofern haben wir versucht auch zu sagen, Fokus hilft.
Jetzt horchen ja wahrscheinlich viele auf, wenn sie hören, hier neues Ministerium. Das ist ja auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Viele denken vielleicht auch ein bisschen an den etwas schwierigen Start des neuen Bauministeriums von Frau Geiwitz, der ja auch unter anderem was mit dem ganzen Personalthema zu tun hatte. Wie wollen Sie das vermeiden, dass so ein neues Ministerium dann ja vielleicht erst irgendwie gegen Mitte der Legislaturperiode wirklich arbeitsfähig ist?
Ja, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, weshalb wir auch gesagt haben, auch eine Ansiedlung mit Ministerrang im Kanzleramt, wo man dann existierende Querschnittstrukturen nutzen könnte auch ein Vorteil sein. Wir haben uns da gar nicht so klar festgelegt. Wichtig ist, es ist ein Kabinettsrang. Es muss jetzt auf Augenhöhe sein, sonst kriege ich auch so Sachen wie Digitalbudget gar nicht umgesetzt. Es gibt auch Argumente, die gegen das Kanzleramt sprechen. Das ist ja normalerweise nicht operativ und so weiter. Ich glaube, es kann gehen, indem man existierende, funktionierende Einheiten zusammenzieht, indem man eben das Ministerium gar nicht so groß macht, sondern vor allem auf die Umsetzungseinheit. Deshalb haben wir auch vorgeschlagen, das könnte eine GmbH-Struktur sein, natürlich 100% im Besitz des Bundes. Das heißt, man könnte mit agilen Strukturen schnell in die Umsetzung gehen. Das, glaube ich, kann funktionieren. Ich gebe Ihnen recht, wenn wir ein riesiges Ministerium bauen, dann wird das nichts. Braucht man aber in meinen Augen nicht. Eben vor allem Fokus auf die Umsetzung und dann schnell erste Entscheidungen treffen. Deshalb haben wir uns auch ein bisschen gepusht und es haben auch viele andere Expertinnen und Experten noch mitgearbeitet und ihre Ideen gegeben. Also wir sind jetzt nur zwei Namen, die es dann aufgeschrieben haben, aber da haben viele geholfen, auch zu sagen, was kann man denn in 100 Tagen mal machen? Kann man bei der EID jetzt mal einen Durchbruch kriegen? Eben indem man das nicht ministeriell steuert, sondern operativ.
Sie schlagen ja vor, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur Digitalministerium, sondern so ein Tandem aus Digitalministerium und Digitalagentur. Das klingt ja auch erstmal wieder irgendwie nach Bürokratieapparat und nicht so schlank und schnell, oder wie würden Sie das, also wie ist das gemeint?
Das ist schade, dass Sie es so gelesen haben. Eigentlich ist das Gegenteil gemeint. Eigentlich wollten wir in innovativen neuen Governance-Strukturen denken. Wir brauchen ein Ministerium, schon allein, wenn da auch die Digitalpolitik ist. Es muss ja alles auch sauber in den gesetzgeberischen, parlamentarischen Prozessen mit eingehen. Und wir brauchen natürlich eine ministerielle Verantwortung und Steuerung. Aber die eigentliche Verwaltungsdigitalisierung, die Umsetzung, das Bauen von dem Tech-Stack, das Bauen von KI-Lösungen, das Helfen mit den Fachanwendungen, das Steuern der Dienstleister, die Entscheidung, was bauen wir selber, was kaufen wir ein. Das sind ja management-operative Aufgaben. Und die wollten wir gerade nicht bürokratisch lösen, sondern in eine GmbH auslagern. Dass wir dort auch gutes Personal gewinnen können, dass wir schnelle Strukturen haben und dass wir dann über eine Governance, also über eine Beteiligungsführung, das auch modern machen. Es war gerade die Idee, das wegzubringen von den Ministeriellen.
Verstanden. Das war diese GmbH-Struktur, ja.
Okay. Genau, das soll die Digitalagentur sein. Also gerade die Idee, Steuerung oben, Umsetzung unten und die Umsetzung in modernen Strukturen.
Okay, das ist verstanden. Lassen Sie uns mal ein bisschen über die Herausforderungen noch mehr sprechen, die ein solches Ministerium, eine solche Agentur dann hätte. Nun ist ja die wirtschaftliche Lage in Deutschland durchaus angespannt. Wir sehen etwa im Automobilsektor, wie Stellen abgebaut werden. Aber das ist natürlich nicht der einzige Sektor. Welche Chancen bietet denn die Digitalisierung hier, um solche Transformationsprozesse einfach zu unterstützen?
Sehr richtig. Erstmal, glaube ich, müssen wir davon ausgehen, dass natürlich wir ersten Investitionen haben, bevor sich die dann rächt. Das ist immer das Problem mit IT. Aber, und das weiß ich aus eigener Erfahrung in verschiedenen Rollen, dass sich bestimmte Investitionen, sei es in KI oder in Digitalisierung, von sehr schnell rechnen können. Das kann also nach drei Jahren bereits ein Payback geben. Und insofern, ja, invest. So, wo ist jetzt die Chance? Wenn wir jetzt Verwaltungsdigitalisierung hinbekommen, glaube ich, dass eine der großen Herausforderungen ist, dass wir zeigen müssen, wie kommen wir als Wirtschaft, und Sie meinen jetzt auch die wirtschaftliche Lage, wie kommen wir mit Hardware go Software? Also sprich, wir wollen ja die Welten zusammenbringen. Wir sind sehr gut in der physikalischen Welt, Maschinenbau, da sind wir ganz stark. Wir sind innovativ in der Softwarewelt. Wir müssen jetzt beide Welten zusammenbringen. Sei das in den Autos, sei das in den Maschinen, sei das in den Robotern, sei das in den Fabriken. Und die Frage ist, wer wird dieses integrierte Spiel, wir reden ja schon lange über Industrie 4.0 und das Industrial IoT, wer wird hier die Standards setzen? Wer wird die Lösungen bauen, die dann auch große, wichtige Ressourcenfragen lösen? Ich glaube, wir müssen das in Deutschland und in Europa tun. Und ich glaube, wir können es. Und jetzt bringe ich vielleicht nochmal ein bisschen um die Ecke gedachten Gedanken. Wenn wir Hardware und Software zusammenbringen, dann ist das übrigens auch eine Diversitätsaufgabe. Das hat jetzt in dem Fall nichts mit Gender zu tun, sondern Hardware-Menschen, Maschinenbauer, Elektroingenieure denken ganz, ganz anders als Software-Ingenieure. Und das ist tatsächlich beide Welten zusammenbringen. Das ist eine Diversitätsaufgabe. Und ich glaube, wir können das eigentlich. Wir können Diversität. Wir haben gezeigt, dass wir das können. Wir sind auch ein föderales Land. Wir sind ein föderales Europa. Wir können Kulturen und Sachen zusammenbringen. Und das, glaube ich, könnte uns in diesem Falle tatsächlich einen Standortvorteil bringen. Ich weiß, es ist um die Ecke gedacht, aber ja.
Sie haben vorhin schon gesagt, wir sind innovationsstark, wir können das. Die größte Innovation im Moment und in den nächsten Jahren ist ja rund um das ganze Thema KI. Das wird häufig im Moment noch als disruptive Technologie wahrgenommen, aber was denken Sie denn, welche Wirtschaftszweige werden Ihrer Meinung nach zuerst grundlegend durch KI verändert?
Ja, ehrlich gesagt alle, weil KI ja unter anderem auf Querschnittsfunktionen geht. Das ist ja die berühmte Disruption, ist ja die von White-Collar-Workern, also von Experten-Workern. Und die gibt es natürlich überall. Ob das jetzt kleinere Abteilungen in Unternehmen sind, wie Legal, also ganzen rechtlichen Fragestellungen. In den Finance wird sehr viel in Finanzfunktionen, HR, also das heißt, es wird alle Funktionen betreffen, Callcenter. Callcenter ist an der Vorfront, Kommunikation. Also insofern, glaube ich, gibt es kein Unternehmen, was nicht davon berührt, betroffen, die Chance nutzen kann. Wenn wir auf die Industrien gucken, und da gibt es ja sehr gute Papiere inzwischen draußen, dann sind es natürlich die, die sowieso stark mit Informationsgütern arbeiten. Also sprich Banken, Versicherungen werden sehr stark betroffen sein. Technologieunternehmen sowieso, weil ja auch Coden ganz anders funktioniert. Mhm. Und dann sind natürlich die hardwaregetriebenen Industrien, also Bau, wird natürlich länger dauern, bis dann sozusagen Hardware goes Software, bis wir all diese Lösungen haben. Insofern sind natürlich alle hardwarebasierten Industrien werden stärker sein. Aber auch die, da geht es in den Querschnittfunktionen eben schon los.
Sie sagen, es betrifft alle Technologien, alle Unternehmen, im Grunde auch egal, ob groß oder klein. Sehen Sie da auch politische Aufgaben? Ist es auch Aufgabe der Politik, sozusagen Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Technologie eben, diese Transformation zu schaffen sozusagen?
Ja, ist eine gute Frage. Wir haben es ja auch damals immer sehr stark diskutiert, inwieweit muss die Politik bei Cyber helfen? Ist das nicht eine Grundversorgung? Das glaube ich nach wie vor, dass das dort besonders wichtig ist. Ich bin nicht so sicher bei KI. Natürlich kann man darüber nachdenken, dass man auch hier Beratungen anbietet. Allerdings glaube ich, was viel wichtiger ist, was wir politisch orchestrieren müssen, ist zum einen, dass wir die Regulierung, auch die Umsetzung dann des EU-AI-Act, dass wir das richtig machen, dass wir nicht alles kaputt regulieren. Ich glaube, im Moment kann man mit der Risikoeinstufung ganz gut leben, aber das ist, glaube ich, wichtig. Das ist eine viel wichtigere Aufgabe meines Erachtens, die Regulierung richtig zu machen. Mhm. Die zweite Aufgabe ist Zugang zu Ressourcen, denn auch das hat natürlich digitale Souveränitätsfragen, insbesondere dann auch auf der Hardware-Seite. Und ich glaube, was wichtig ist, es wird, so wie das ist, es wird Gewinner und Verlierer geben. Es wird eine Transformation sein. Und das ist dann wiederum eine politische Aufgabe, weil es werden ja vielleicht nicht dieselben Menschen sein. Es werden neue Berufe geschaffen werden. Es werden andere werden verschwinden.
KI haben wir drüber gesprochen. Sie haben mehrfach ja jetzt auch das Thema Cybersicherheit kurz angesprochen, wo Sie ja auch Expertin drin sind. Sie haben als Staatssekretärin lange in dem Bereich mitgearbeitet. Sie sind ja auch unter anderem im Aufsichtsrat bei Cloudflare, großem Sicherheitsunternehmen. Wo sehen Sie denn da große Herausforderungen und vielleicht auch die politische Rolle? Ich meine, das ganze Thema Kritis, NIS 2 ist aktuell, wird auch ungeklärt, denke ich, bleiben in dieser Legislaturperiode, wird in die nächste mit reinrücken. Was wären da für Sie so die wichtigen Punkte?
Also grundsätzlich müsste ich mal sagen, dass ich glaube, wir sind weitergekommen. Also ich weiß, dass ich habe auch viel zu dem Thema geredet und ich habe immer gesagt, wenn ich insbesondere vor Mittelständlern vorgetragen habe, kennt ihr eigentlich den CISO in eurem Unternehmen? Und die meisten haben mich noch vor 4, 5 Jahren angeguckt, was ist ein CISO? Ich glaube, das hat sich echt verändert. Ich glaube, das Thema ist angekommen. Das ist als Leitungsthema angekommen. Viele, auch Mittelständler, haben auch negative Erfahrungen gemacht oder kennen Kollegen, die negative Erfahrungen, die gehackt worden sind. Also da ist was passiert. Wenn man sich wieder Rankings anguckt, dann sind wir auch wieder so im Mittelfeld, weil wir noch nicht genug investieren. Also insofern, auch da müssen wir noch tun. Und politisch, glaube ich, neben der Regulierung, und das hatten wir ja gerade schon das Thema, wir müssen einfach vernünftige Regulierungen haben, wir müssen sie schnell haben, wir müssen sie pragmatisch haben, wir dürfen nicht so viel überregulieren. Glaube ich, ist insbesondere ganz wichtig, dass wir die staatlichen Sicherheitsstrukturen auch hinkriegen. Denn wir sehen immer mehr Non-State Actors, wir sehen immer mehr Incidences, das kann man ja auch bei Cloudflare, Sie haben es erwähnt, die haben ja ein Radar, da sieht man auch sehr schön, was sich gerade so weltweit tut. Und KI bewirkt ja auch hier wieder in dem Red Race eine Befeuerung. Hier müssen wir sicherstellen, dass der Staat seine eigenen Strukturen beherrscht. Deshalb übrigens auch Konsolidierung, deshalb auch Zwang auf bestimmte Standards, weil wir natürlich auch Sicherheitsstandards brauchen, damit der Staat mit seinen eigenen Digitalisierungen sicher ist. Und da glaube ich, da gibt es noch einiges zu tun.
Letzter Punkt vielleicht, bevor wir so ein bisschen Ausblick noch machen. Internationale Perspektive. Ich meine, Sie sitzen in vielen internationalen Unternehmen und ja, haben große Erfahrung einfach auch, wie die Digitalisierung in anderen Bereichen läuft. Wie bewerten Sie denn die Rolle Europas im Vergleich zu den USA und China? Haben wir da überhaupt eine Chance, langfristig mitzuhalten?
Also ich weigere mich. Wir haben 3 Kinder. Ich weigere mich zu glauben, dass wir keine Chance haben. Aber ja, wir haben schon ein paar Battles in dem Sinne verloren. Also das ist ja das ganze Consumer-Plattform. Da gibt es zwar noch einiges, was wir haben, aber nicht mehr die großen, die Amazons dieser Welt. Wir haben nicht die großen Rechenzentren. Also da gibt es einiges, wo es schon schwierig ist. Auch die großen Sprachmodelle, die meisten kommen in der Tat. Also wir, aber auch hier, es gibt auch Mistral, es gibt auch andere. Ich glaube, erstens, wir dürfen auch in den Gebieten nicht aufhören, innovativ zu sein. Die Sprint, die Innovationsagentur, hat jetzt gerade einen Wettbewerb laufen, wie wir dezentrale Strukturen, also Distributed Computing, nutzen können, um Sprachmodelle zu trainieren. Und warum ist das so spannend? Weil, da komme ich wieder auf unser Thema, wir sind in Europa sehr dezentral. Wir haben hier und da, wir haben viele Access-Punkte, wir haben vieles. Und wenn wir diese dezentralen Strukturen, die wir übrigens für Mobilität unbedingt brauchen, wenn wir die als nächsten Innovationshub, dann brauchen wir vielleicht gar nicht mehr die großen Rechenzentren, die wir nicht nachbauen können, weil wir uns nicht leisten können. Mhm. Also insofern glaube ich, es gibt immer wieder super Innovationen und es wird sie immer weitergeben. Es macht keinen Sinn, nachzubauen. Es macht keinen Sinn, das zu bauen, was andere besser gemacht haben. Aber wir können immer bei der nächsten Innovationswelle dabei sein. Und das werden wir auch. Und das tun wir auch. Wir müssen dann, und das ist jetzt heute nicht unser Thema, aber wir müssen dann gucken, dass wir die Lösung skalieren und sie nicht, wenn sie da sind, die Innovativen dann in die USA gehen, weil hier der Kapitalmarkt so ist, wie er ist. Aber das diskutieren wir dann anders.
Ja, das machen wir beim nächsten Mal, genau. Frau Suda, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, so dieser Blick in die Glaskugel am Schluss von solchen Interviews. Wir machen es trotzdem mal. Ich meine, klar, wir wissen alle nicht, wie die Wahl ausgeht, aber nun haben Sie ja so ein Konzept vorgelegt und man knüpft daran ja wahrscheinlich auch Erwartungen. Man führt Gespräche mit verschiedenen Akteuren. Was erwarten Sie denn hier? Glauben Sie, dass ein solches Digitalministerium, wie Sie das vorschlagen, dass das realistisch ist, dass das so oder ähnlich dann tatsächlich von einer nächsten Bundesregierung auch umgesetzt wird?
Also das sind ja zwei Fragen. Die eine ist, glaube ich, dass ein Digitalministerium kommen wird. Da würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist doch hoch, weil das ist ja inzwischen überparteilich.
Ja.
Das heißt eigentlich, wie wir es ganz am Anfang auch hatten, also es gibt unglaublich viele Menschen, die sagen, wir brauchen jetzt ein Digitalministerium. In verschiedenen Parteien, in verschiedenen Experten, die das sagen. Also würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass es kommt, ist doch größer, als dass es nicht kommt. Jetzt ist die Frage, wie kommt es? Also wird es ein Riesenhaus werden? Gibt es eine GmbH-Struktur drunter? Ich würde sagen, das sind viele offene Fragen. Und da bin ich nicht sicher. Wir haben das Papier geschrieben, einfach um mal zu sagen, so glauben wir, dass es gehen könnte, aber natürlich gibt es auch andere Ideen und andere schreiben. Ich glaube, es wäre toll, wenn man sich auf Grundzüge einigen könnte, also überparteilich. Denn das ist eigentlich kein parteipolitisches Thema, wenn wir da drauf gucken. Mhm. Also das ist eher ein Experten-, ein Technologiethema. Und insofern war unser Beitrag, und da mag es Menschen sehen Sachen anders, vielleicht gibt es auch klügere Lösungen. Wir wollten einfach mal einen Stein ins Wasser schmeißen, damit man darüber diskutieren kann. Und wir idealerweise über 80% des Wies überparteilich und über Experten hinweg Einigkeit haben. Und ob dann am Ende die 20% so rum sind oder so rum, das ist dann wahrscheinlich auch egal. Aber ich würde gerne noch einen Punkt machen, der auf keinen Fall egal ist. Und das ist das Thema Personal. Und ich glaube, es muss gelingen, nicht nur das richtige Personal aus der Bundesregierung, und da gibt es verflucht gute Leute. Es gibt eine Menge Leute, die inzwischen agil arbeiten, die Spaß dran haben, die sich mit Technologie und Digitalisierung auskennen. Es gibt den Digitalservice für Deutschland, der super Software-Sachen macht. Ich glaube, es muss uns gelingen, dass wir die zusammenbringen und dann noch idealerweise vielleicht auch für 2 oder 3 Jahre, vielleicht in besonderen Fellow-Programms noch Talent von außen. Das haben andere Länder gezeigt, das kann gehen, weil Menschen machen den Unterschied. Und am Ende sind es die Menschen, die ein Tech-Stack bauen, die Cybersicherheit herstellen, die gute Digitalpolitik machen. Und deshalb ist mir das ganz wichtig. Und hier spielen Querwechsler natürlich auch eine Riesenrolle. Wir haben keine gute Erfahrung, wir haben wenig Querwechsler. Aber ich kenne eine Menge Menschen, die Lust haben, daran zu helfen, weil am Ende ist ja unser Land. Also wir müssen ja die Digitalisierung.
Sie haben es ja selber auch mal gemacht.
Ja, ich habe es auch gemacht. Mit Stolz und Ehre.
Bestes Vorbild. Ja, herzlichen Dank. Dr. Katrin Suda schlägt ein schlankes, agiles Digitalministerium vor, in der die Steuerung und Umsetzung von Digitalprojekten in der Verwaltung, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft in Deutschland klar und schneller als bisher umgesetzt wird. Ich danke Ihnen sehr für diesen kleinen Ritt durch die Herausforderungen der Digitalpolitik für die nächsten Jahre und natürlich auch, dass Sie mit uns nochmal Ihr Konzept geteilt haben. Bei mir ist total hängen geblieben, was Sie am Anfang gesagt haben. Je digitalisierter ein Staat ist, desto mehr Vertrauen haben die BürgerInnen auch in diesen Staat. Das finde ich wahnsinnig spannend. Eigentlich auch so eine ganz neue Dimension, die ganze Diskussion um das Thema Digitalministerium auch nochmal mit sich bringt. Vielen Dank dafür. Danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Ja, auch beim ECO ist natürlich das ganze Thema Digitalpolitik immens wichtig, wird uns in den nächsten Wochen sehr beschäftigen. Wir haben auch einiges an Content dazu entwickelt. Internetpolitische Agenda habe ich gerade schon erwähnt. Unser eigenes Konzept für ein Digitalministerium, über das du ja auch gleich noch sprichst mit Alexander Raabe, gehört auch dazu. All das findet ihr künftig schön an einer Stelle zusammengefasst. Es wird dazu eine Kampagnenseite auch bei uns geben, die in Kürze online geht. Wenn das der Fall ist, werden wir diese natürlich auch wieder hier im Podcast ankündigen und in den Shownotes verlinken.
So, und jetzt aber und täglich grüßt das Murmel-Interview. Digitalministerium und Alexander Raabe, das hatten wir doch irgendwie auch schon mal.
Im Gespräch.
Ja, Alexander Raabe ist ECO-Geschäftsführer und ein gern gesehener Gast hier im ECO-Podcast bei uns im Ohr am Netz. In unserer heutigen digitalpolitischen Jahresauftaktfolge spreche ich mit ihm natürlich über die Haltung des ECO zu einem Digitalministerium. Schon lange Thema, immer wieder auch hier im Podcast gewesen. Und wie das aussehen müsste und was der Verband sonst noch von der zukünftigen Bundesregierung fordert in Sachen Digitalisierung. Ich vermute, die Forderungsliste ist lange. Herzlich willkommen, Alexander. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ich freue mich, hier zu sein. Hallo.
Also, erst kürzlich hast du einen Gastbeitrag im Süddeutsche Dossier darüber geschrieben, welche Rolle Digitalpolitik im Rahmen der kommenden Bundestagswahl spielen könnte und vor allem aber auch sollte. Lass uns doch mal ganz unten anfangen. Warum glaubst du, ist es wichtiger denn je, dem Thema eben viel Platz einzuräumen im Jahr 2025.
Digitalisierung ist der Garant der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland. Wenn wir uns anschauen, dass wir in den letzten 20 Jahren ein Arbeitsproduktivitätswachstum von unter 1% hatten, dann merken wir ja auch alle gerade, so kann es nicht weitergehen. Wir wollen an der Spitze mitspielen, wir wollen Arbeitsplätze sichern und dazu muss sich etwas bewegen. Wir haben mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft eine Studie veröffentlicht, die ganz klar nochmal gestellt hat, würden wir künstliche Intelligenz als ein sehr zentrales digitales Technologiefeld konsequent in der Wirtschaft, in der Anwenderbranche auch einsetzen, dann würden wir diese Arbeitsproduktivität um 1,3% erhöhen können. Das entspricht einer Bruttowertschöpfungssteigerung von 330 Milliarden Euro. Wenn also Bundespolitiker auf der Suche sind nach der Lösung, wie wir die Wirtschaft wieder voranbringen, wie wir die Wirtschaft transformieren und den Standort wettbewerbsfähig halten, dann kommen wir an Digitalisierung gar nicht vorbei.
Jetzt fordert ihr beim ECO ja schon seit vielen, vielen Jahren ein Digitalministerium. Jetzt haben wir ja ein Ministerium für Digitales und Verkehr. Das ist aber überhaupt nicht das, was ihr euch gewünscht habt oder was ihr mit Digitalministerium meint, oder?
Ja, ich hatte ja das Vergnügen, hat mir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon ein bisschen darüber berichtet, dass ich im Beirat der Digitalstrategie der Bundesregierung die letzten 2 Jahre war und eben auch den Blick unter die besagte Motorhaube werfen konnte, wie die Bundesregierung Digitalvorhaben umsetzt. Und das zeigte nochmal ganz klar das Defizit, das zwischen dem Digitalministerium, das wir als ECO seit, ich glaube, 2015 das erste Mal in der Diskussion aufgebracht haben, und dem Digitalministerium, das wir heute haben. Dieses Ministerium als Appendix an das Verkehrsministerium hat keine Kompetenzen, die irgendwie ressortübergreifend hinausreichen. Es hat kein eigenes Budget. Und letztlich gibt es auch keine Digitalstrategie, die top-down seitens der gesamten Bundesregierung so mitgetragen wurde, dass am Ende dieses Digitalministerium einen Erfolg dahingehend erweisen könnte, dass sie wirklich stringent vorangegangen sind. Das sind 3 Konzepte und 3 Kernpunkte, die nicht erreicht wurden und die eben den großen Unterschied machen zu dem Digitalministerium, das wir brauchen. Ich habe es auch immer öfter erwähnt, es gibt zum Beispiel keine IT-Infrastruktur innerhalb der Ministerien, die einheitlich wäre, sodass ein kollaboratives Arbeiten an einem Dokument beispielsweise von Ministerium X zu Ministerium Y möglich wäre. Das sind Dinge, da fängt es an, das sind die Kernarbeiten, die geleistet werden müssen. Und da hat ein Digitalministerium, wie wir es heute haben, keinerlei Befugnisse, Kompetenzen.
Schade, ne? Das gibt es ja kostenlos in der Cloud. Also kann jeder zu Hause machen, ne? Weltweit, global, an dem gleichen Dokument arbeiten. Und das glaube ich auch schon seit mehreren Jahrzehnten. Also ist ungefähr so eine neue Idee wie die neue Idee des Digitalministeriums. Seit 10 Jahren redet ihr drüber. Inwieweit hat sich denn eure Idee eines Digitalministeriums in den 10 Jahren vielleicht verändert? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt ein neues weißes Blatt und wir machen dieses Digitalministerium jetzt nach der Bundestagswahl 2025. Wie sollte es aussehen?
Ja, also die Idee hat sich im Wesentlichen erstmal nie wirklich verändert. Sie hat sich aber sehr deutlich konkretisiert. Denn im Laufe mittlerweile dieser 10 Jahre haben wir eben erkannt, an welchen verschiedenen verschiedensten Stellen das Problem auftaucht. Und es ist eben nicht damit getan, dass wir den Begriff irgendwie irgendwo als Appendix anhängen, sondern wir haben das auch im Endeffekt eine Art Prozessrevolution innerhalb des politischen Handelns im ersten Schritt auch notwendig. Und das bedeutet beispielsweise, was wir uns vorstellen, ist eine Mischung eines Digitalministeriums, die zum einen die Regulierung von Netzen und Diensten in ihrer Hoheit hat, so dass wir wirklich eine konkurrente Regulierung der Digitalwirtschaft erleben, dass wir europäische Vorgaben und deutsche Gesetzgebung so gestalten können, dass wir uns in Deutschland sicher sein können, dass die Wirtschaft hier die besten Rahmenbedingungen für Innovation und Wertschöpfung hat. Auf der anderen Seite, und das ist das Konzept, von dem wir eben gerade sprachen, muss die Bundesregierung und die Verwaltung in Deutschland zunächst einmal selbst ihre eigenen Hausaufgaben machen. Und das heißt, Digitalisierung der Verwaltung ist ein ganz großer Punkt, der einiges an Neustrukturierung benötigt. Und entsprechend muss dieses Digitalministerium aufgebaut werden. Jetzt fordern wir natürlich aber auch als Verband immer, ich sag mal, Entbürokratisierung. Und dann rufen wir auf der anderen Seite nach einem neuen Ministerium. Meiner Meinung nach ist es kein Widerspruch. Denn die Effizienzsteigerung, die ein Ministerium in dieser Form herbeiruft, wenn es schlank aufgesetzt wird, wenn die besten Köpfe zusammenkommen, wenn die Aufgaben klar definiert sind, das wird uns am Ende eben auch in dieser ganzen politischen, bürokratischen Dschungelwelt definitiv weiterhelfen. Denn wir haben dann Orientierung und wir haben endlich dann den zentralen Ansprechpartner am Kabinettstisch, auf den wir uns als Wirtschaft verlassen können und müssen.
Und ich meine, oft hilft es ja, weil auch das Thema Digitalisierung in der Verwaltung und in den eigenen Häusern, in den Ministerien, ist ja kein neues Thema. Da sind ja auch viele Köpfe dran und viele haben sich da auch schon die Finger verbrannt und die Köpfe heiß geredet und haben aufgegeben oder kommen nicht so richtig voran. Da ist es ja manchmal ganz gut, wenn jemand komplett Neues kommt und sagt, so, lass es uns doch mit dem Blick von außerhalb der Tellerränder mal so versuchen. Problem, den muss man dann aber auch machen lassen.
Richtig. Und dazu braucht man ein Commitment. Und dieses Commitment sollte idealerweise schon bereits in den Koalitionsverhandlungen von allen Beteiligten abgegeben werden, sodass wir uns da keine Sorgen mehr machen müssen, dass dann nach einem Koalitionsvertragsschluss plötzlich doch wieder das übliche Gerangel entscheidet, dass man keine Projekte oder Aufgaben abgeben möchte, keine Hoheit über seine Auswahl der Zulieferer abgeben möchte. Und all das muss im Vorfeld klar sein, können wir uns nicht länger leisten. Das muss vereinbart werden, muss konsequent umgesetzt werden. Ich erwähnte es, es soll schlank aufgesetzt werden. Ein Ministerium mit maximal 700 Köpfen, die aus anderen Ministerien zusammengetragen werden können, ich glaube, das ist notwendig. Es braucht ein Budget. Budget ist halt im Endeffekt das, was in der gesamten Politik immer die Richtung vorgibt. Wer das Geld hat, kann auch die Aktivitäten bestimmen, die notwendig sind. Es braucht aber auch, denn ein Ministerium hat primär politische Aufgaben, nachgelagerte Behörden, die in der Umsetzung unterstützen können. Und auch hier wünsche ich mir, dass wir nicht weiter diese verteilten, eigenständigen Behörden, die dann teilweise in den verschiedenen Ministerien auch, ich sag mal, zumindest grenzwertig vielleicht eingesetzt werden. Wir fordern seit Jahren zum Beispiel die Eigenständigkeit des BSI, dass das nachgelagerte Behörde des Innenministeriums aufgestellt wird. Das ist suboptimal und das soll so nicht sein. Jeder soll seine Aufgaben so machen können als Ministerium, wie sie notwendig sind. Aber Digitalisierung muss genügend Freiräume, Luft, Vertrauen in der Bundesregierung erhalten, um die eingangs erwähnten Wertschöpfungen in der Transformation der deutschen Wirtschaft als Standortfaktorsicherung dann auch am Ende voll ausspielen zu können. Und dieses gegenseitige und gegenläufige Verhalten, was wir die letzten mittlerweile Jahrzehnte erleben, das ist so nicht mehr machbar, nicht mehr haltbar. Und wir werden das sehen in dieser Legislatur. Wenn wir sie richtig aufsetzen, gibt das den Boost, nach dem eigentlich im Endeffekt alle Parteien momentan suchen für die deutsche Wirtschaft. Und wir würden gerne unterstützen.
So, nach dieser Lösung auch, um Digitalisierung voranzutreiben, suchen wir ja alle schon auch schon sehr, sehr lange. Insofern, du bist jetzt ja auch nicht gerade Neuling in der Branche, lieber Alex. Für wie groß hältst du denn die Chance, dass es diesmal endlich klappt? Dass diesmal die richtigen Leute verstanden haben, was ein Digitalministerium können soll und muss und warum es so essentiell wichtig ist, um endlich mal den analogen Hintern hochzukriegen?
Ich glaube, der Leidensdruck in der deutschen Wirtschaft ist sehr hoch. Die Zahlen sprechen für sich. Das bedeutet, wir suchen nach wettbewerbsfähigen Möglichkeiten, diesen Standort zukunftsfähig zu halten. Das ist ein Momentum, das Digitalisierung eindrucksvoll, richtig eingesetzt, adressieren kann und zeigen kann, ein Ministerium für Digitalisierung ist ein Ministerium für die Transformation der Wirtschaft. Es sichert uns Arbeitsplätze im Hier und Jetzt und in der Zukunft.
Für mich klingt es so ein bisschen, als könne man so ein Digitalministerium auch ein bisschen wie eine Low-Hanging Fruit verkaufen, weil sie löst so herrlich viele Sachen, sie ist so der nächstlogische Schritt und man könnte eben mit dieser einen Maßnahme so viel bewirken, oder?
Man kann sehr viel bewirken. Ich sprach gerade von dem Leidensdruck der deutschen Wirtschaft. Der Leidensdruck der Verwaltung in Deutschland ist nicht minder. Und auch hier wird jede politisch verantwortliche Administration feststellen, wir müssen handeln. Fachkräftemangel ist akut, die Schnittstellen zu Bürger und Wirtschaft sind suboptimal, die Unzufriedenheit mit der Leistungsfähigkeit des Staates steigt. Eine digitalisierte Verwaltung kann das abfedern. Chatbots, die Orientierung schaffen bei Bürgern, die bestehenden Gesetze sozusagen etwas erleichtern und erläutern, die Prozesse im Nachgang einfach nicht mehr alle per Hand ausgedruckt, gestempelt, abgelegt, sondern wirklich Prozessketten neu gedacht. Das hilft allen, schneller und besser zu arbeiten. Das heißt, low-hanging fruit von der Logik her auf jeden Fall. Denn die überzeugende Wirkung, die wird sich sowohl in der Verwaltung als auch in der Wirtschaft erweisen. Für die Umsetzung des bestehenden Systems bedarf es wirklich einer Bundesregierung, die im Vorfeld versteht, was sie hier vorhat. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Wir können nicht das ewige weiter so vorantreiben, in den ausgelatschten Wegen der vorangegangenen Bundesregierungen arbeiten, sondern dieses, was ich hier formuliert habe, diese Prozessrevolution in der Verwaltung muss jetzt kommen. Wir brauchen das Commitment, wir brauchen eine Änderung der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Das sind alles Schritte, die sind schon geschehen. Es gab Regierungen, die in ihren verschiedenen Bereichen genau das getan haben. Aber wahrscheinlich, der Leidensdruck musste immer hoch genug sein. Ich würde attestieren, das ist der 2025 und ich wünsche mir sehr, dass wir diese Chance nutzen, denn unsere Nachbarländer und der internationale Wettbewerb, die haben schon lange erkannt, wie sie ihre Wirtschaft digital transformieren können und so wettbewerbsfähig bleiben. Und wir müssen dieses Rennen jetzt angehen. Ich glaube, wir haben die richtigen Köpfe hier, wir haben einen guten Forschungsstand und all das, was wir dazu brauchen, ist vorhanden. Jetzt brauchst du den politischen Willen und ich hoffe, dass wir den in diesem Jahr mit der neuen Bundesregierung dann bekommen werden.
Also in großen fetten Lettern steht auf der Forderungsliste endlich ein richtiges Digitalministerium. Welche weiteren Maßnahmen aus eurer Sicht sollten sich in der digitalpolitischen Agenda wiederfinden?
Gut, wir haben natürlich auch formuliert, dass eine Digitalstrategie notwendig ist. Eine Digitalstrategie, die dann aber eben diesem Geist, den ich gerade auch bei der Etablierung eines Digitalministeriums skizziert habe, folgt. Das bedeutet einer Bundesregierung, die sich auf zentrale Vorhaben konzentriert, die diese kohärent ausformuliert, die entsprechenden Ressourcen dafür stellt und das Digitalministerium eben genau da unterstützt, wo es notwendig ist, kooperativ, kollaborativ diese Digitalstrategie zu einem Erfolg umzusetzen. Das bedeutet wirklich ein Miteinander der deutschen Politik. Das ist notwendig. Da hilft es nicht mehr in Ressortlogik, in Parteilogiken zu denken, sondern hier geht es um Deutschland, hier geht es um die deutsche Wirtschaft, die nur durch diese Art des Miteinanderarbeitens in der Politik zukunftsfähig gehalten werden kann.
So, dann wollen wir mal hoffen, dass die dann gewählten Volksvertreter sich ihrer Aufgabe, ihres Jobs, aber auch ihrer Verantwortung bewusst sind und dann die Ärmel hochkrempeln und miteinander, weil sie sind ja dann die gewählte Bundesregierung, dafür sorgen, damit wir die Digitalisierung hier sowohl im Staat als auch in der Gesellschaft, als auch in der Wirtschaft vorantreiben können. Und dann vielleicht in unserem Jahresabschlussgespräch am Fuße dieses Jahres, Alex, wer weiß, also ich hoffe drauf, uns grinsend oder vielleicht sogar auch vor Freude weinend in den Armen liegen und sagen, Mann, das war mal ein richtig geiles Jahr, 2025 ist wirklich was passiert und wir haben ein Digitalministerium. Und wir sind digital, das wäre toll. Ich drücke uns allen die Daumen dafür.
Genau, und ich bleibe zuversichtlich. Ich weiß, wir haben in den Verwaltungen die richtigen Köpfe sitzen. Und ich weiß, auch in der Bundespolitik gibt es Menschen, die das verstanden haben und denen jetzt Gehör schenken. Das wünsche ich mir sehr und freue mich schon auf unser Abschlussgespräch, wo wir das bewerten können.
So, und nochmal ein kleiner Hinweis. Man muss nicht alles wissen. Man muss immer nur einen kennen, der was weiß. Hashtag Eco. Vielen Dank, Alex.
Danke dir sehr.
Ja, also unterm Strich kann man sagen, es ist noch Luft nach oben, wenn es um die Ausgestaltung einer konstruktiven und vor allem wirkungsvollen Digitalpolitik in Deutschland geht. Die Vorschläge, wie es besser aussehen könnte in der nächsten Legislaturperiode, sind zahlreich. Wir behalten natürlich die laufenden Diskussionen für euch im Blick und begleiten sie auch beim ECO mit diversen Events im Zuge unserer Kampagne Wahl Digital. Ein erstes Event findet auch schon statt am 11. Februar, unser digitaler Wahlcheck, moderiert von Sven. Spannende Geschichte, genau. Termin findet ihr auch auf unserer Website auf eco.de. Können wir euch hier auch nochmal in die Shownotes packen. Und ich denke, wir haben mit der heutigen Folge einen guten Startschuss gegeben und machen für heute erstmal Schluss.
Liebe Politikerinnen und liebe Politiker, falls ihr diese Folge gehört habt, da sind Vorschläge drin, die dürfen genauso umgesetzt und kopiert werden. Da haben wir gar kein Urheberrecht drauf und wollen wir auch gar nicht. Wir wollen nur, dass es vorangeht. Also wäre doch schön, wenn wir in Sachen Digitalisierung vorne mitspielen würden als Bundesrepublik Deutschland. Ich fände es großartig und ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben. Also jetzt werden die Karten wieder neu gemischt. Hoffen wir mal auf ein richtig gutes Blatt. Sidonie, vielen Dank. Bleib gesund. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir. Tschüss.
Ciao ihr da draußen. Tschüss.
Das Ohr am Netz. der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.